Der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcast. Heute mit unserem Stammgast Philipp Werner von Project A. Moin Philipp.
Hallo Erik.
Wir wollen heute, schön, dass du da bist, wir wollen heute ein Themen-Special machen, nämlich ein Themen-Special CRM. Ich glaube, das ist eines der wichtigsten, heißesten Themen überhaupt. Wollen wir gleich einsteigen. Wir müssen dich nicht nochmal vorstellen. Du bist, wie gesagt, mein erster und einziger Stammgast, denn du warst schon in der Folge 10 und in der Folge 35 präsent. In der Folge 10 haben wir sehr stark über BI und Attribution gesprochen und in der Folge 35 mit sehr tollem Feedback haben wir über B2B-Marketing gesprochen. Deshalb freue ich mich jetzt sehr, dass du dein Wissen mit uns zum Thema CRM teilen möchtest. Philipp, lass uns doch gleich einsteigen. Sagen wir nochmal, warum, also erstens, was ist überhaupt CRM und warum ist das so wichtig?
Ja, CRM, Customer Relationship Management, handelt im Grunde davon, wie kommuniziere ich eigentlich mit Bestandskunden. Und das kann eigentlich jede Form von Kommunikation sein, meistens auf Basis irgendwelcher Signale, die man bekommt. Also entweder hat man soziodemografische Signale, interessensbasierte Signale oder Verhalten. Und darauf basierend will man eben die Kundenbeziehung, die man einmal mühsam aufgebaut hat, aufrechterhalten und möglichst relevanten Content liefern. Und ich glaube, gerade die aktuelle Zeit vor dem Hintergrund von Covid-19 zeigt eigentlich nochmal, warum man eigentlich CRM wirklich braucht. Da gibt es, glaube ich, ein paar schöne Beispiele von Unternehmen, die einen sehr, sehr guten Job gemacht haben in dieser Phase der Ungewissheit, ihre Kunden darauf hinzuweisen, wie jetzt eigentlich ihr Produkt angepasst wird und alle Fragen, die potenziell entstehen, direkt zu beantworten.
Mhm. CRM war aber schon vor, also finde ich ein total valides Argument, aber CRM war ja auch schon vor Corona ein ganz wichtiges Thema. Ich glaube, was noch nicht überall gleich gut verstanden wird, oder man merkt das so an den Initiativen der Unternehmen, wie unterschiedlich ausgeprägt die CRM-Entwicklungen so sind. Wir wollen auch am Ende des Podcasts nochmal drüber sprechen, was sind denn eigentlich so richtige Playbooks, was sind eigentlich die richtigen Herausforderungen und Reifegrade, die ein Unternehmen im B2C als auch im B2B im Bereich CRM haben muss. Aber jetzt mal allgemein unabhängig von der jetzigen besonderen Situation, warum müssen sich denn Unternehmen immer stärker mit CRM auseinandersetzen und vielleicht auch welche Art von Unternehmen mehr und welche vielleicht auch weniger?
Ja, ich glaube, da gibt es im Wesentlichen eigentlich drei Gründe. Ich glaube, der erste ist relativ offensichtlich. Die nächste Bestellung von jemandem zu generieren ist normalerweise einfacher, wenn derjenige schon mal bestellt hat, also Bestandskunde ist. Also leichter, einen Bestandskunden zur Neubestellung zu motivieren, als einen Neukunden zu gewinnen. Mhm. Das ist, glaube ich, so der erste. Der zweite ist so, in der Plattformökonomie ist einfach die direkte Kundenbeziehung und die Ownership der Kundenbeziehung, sagen wir, extrem relevant. Also es gibt gerade im E-Commerce, würde ich sagen, je mehr man abhängig wird von Amazon, desto wichtiger ist es halt eigentlich, Gründe zu finden, warum der Kunde direkt in Beziehung zum Unternehmen stehen sollte und nicht einfach jedes Mal zu Amazon geht und dort bestellt und mir dann ein ganzes Stück der Marge frisst. Und ich glaube, der dritte Grund...
Wenn ich da kurz einhaken darf, es ist ja nicht nur Amazon und E-Commerce, es wäre jetzt zum Beispiel auch Booking.com im Hotelbereich, Kajak im Flug oder Google oder Check24 für alle anderen Produkte. Ne? Also dieses im Grunde diese teuren Kundenakquisitionen führen noch dazu, dass ich möglichst die nächste Bestellung immer wieder direkt mit dem Kunden mache und dass er nicht nochmal über eine Plattform, zumindest bei der zweiten, Drittbestellung, nicht nochmal über so eine Plattform reingeht. Richtig?
Ja, ganz genau. Also ich glaube, E-Commerce und Amazon ist einfach nur das prominenteste Beispiel, was die meisten direkt vor Augen haben. Aber das Recht, das gilt halt genauso für alle möglichen Reiseanbieter. Im Grunde immer da, wo man mit GAFA in Kontakt kommt, muss man schon vorsichtig sein, dass man irgendwie noch seine direkte Kundenbeziehung aufrechterhalten kann. Und meistens muss man auch Es ist halt eben nicht nur eine technische Frage, wie man das eigentlich ganz aufsetzt und das möglichst smart zu machen. Man muss eben auch Wege finden, warum der Kunde das überhaupt wollen sollte. Ne? Weil per se ist es für mich als Kunde, um bei dem Amazon-Beispiel zu bleiben, erstmal convenient, einfach zu Amazon zu gehen und da alle Bestellungen zu machen. Aber wenn ein E-Commerce-Unternehmen mir gute Gründe bieten kann, warum ich mit ihnen direkt in Kommunikation stehen sollte, dann werde ich es vielleicht auch tun. Ne? Das können halt irgendwelche Loyalitätsprogramme sein, das können sehr relevante Informationen zum richtigen Zeitpunkt sein. Da können wir, glaube ich, nachher noch ein bisschen drauf eingehen.
Auf jeden Fall. So, ich hatte dich unterbrochen. Was ist der dritte Punkt?
Ja, ich glaube, der dritte Grund ist einfach, neben dem, dass das Generieren einer Neukundenbestellung schwieriger ist als die einer Bestandskundenbestellung, ist eben auch, glaube ich, diese Gleichung CLV sollte größer sein als die Customer Acquisition Cost. Also der Kundenwert über Zeit sollte eben höher sein als das, was ich für die Kundenakquise ausgebe. Ist, glaube ich, auch in den meisten Köpfen angekommen. Was das aber ja auch bedeutet, ist, dass ich mehr in der Kundenakquise investieren kann, wenn ich gleichzeitig den Customer Lifetime Value aktiv erhöht bekomme. Das heißt, je mehr ich durch gutes CRM den Kundenwert treiben kann, desto mehr kann ich andersrum auch wieder in der Kundenakquisition ausgeben, um solche loyalen Kunden zu generieren.
Mhm. Klasse. Oder ran defensiv, um überhaupt noch auf der Akquisitionsseite mithalten zu können, muss ich den Kundenwert noch deutlich erhöhen. Aber das glaube ich.
Genau, so kann man es auch formulieren.
Ja, ich meine, klar, du kommst aus dem Venture- und Growth-Bereich. Es gibt natürlich aber auch viele eher, sagen wir mal, der etablierteren Geschäftsmodelle, die jetzt durch die frühe ihre Kundengewinnung deutlich mit weniger Kosten bewerkstelligen konnten, die jetzt gezwungen sind, ihre Kundenwerte auszuweiten. So, aber das ist natürlich ein Dilemma, was wo ich nur geringe Variablen habe, aber den Kundenwert zu erhöhen, ist halt eine davon. Okay. Wenn wir über CRM sprechen, da klingt das ja in vielen Punkten naturgemäß auch so ein bisschen abstrakt. Hast du so ein paar Beispiele, so was es denn eigentlich bedeutet, heute so richtig State of the Art CRM zu machen? Vielleicht durchaus so anhand eines praktischen Beispiels?
Ja, also ich glaube, State of the Art heißt vor allem, dass man eben nicht mehr statische Kampagnen plant und die dann einfach rausschickt, egal wie sophistiziert das passiert, weil man im Grunde sich sagt, naja, ich möchte jetzt, dass der Kunde dies und das weiß und dann kommuniziere ich das, sondern dass man eben auf die schon angesprochenen Signale des Kunden in Anführungszeichen hört und dann eben verhaltensbasiert kommuniziert. Beispiel wäre, ich bin vielleicht Reiseanbieter, jemand ist auf meiner Seite, schaut sich verschiedene Produkte an und ich mache dann eben Follow-ups, entweder übers Retargeting mit konkret diesen Produkten, ich glaube, das ist jetzt auch nicht mehr ganz neu, aber ich kann vielleicht auch Rabattierungen genau der Reisen anbieten, via E-Mail oder andere Kanäle, die der Kunde gerade angeschaut hat, also wirklich hochrelevant. Oder ich mache eine Recommendation Engine auf Basis der Reisen, die er sich gerade angeschaut hat. Also er hat jetzt irgendwie nicht Mallorca gebucht, vielleicht interessieren ihn aber dann die Kanaren oder so. Und ich schicke ihm dann diesem einzelnen User spezifisch aufgrund seines Verhaltens ein solches Angebot. Und das ist, glaube ich, so die Richtung, in der gerade die etwas sophistizierteren Unternehmen unterwegs sind.
Okay, also das Gegenteil wäre ja so die, das, was du vorhin auch schon sagtest, ne, so geplante Kampagnen, wo dann irgendwie über den ISP, also über den E-Mail-Verteiler zu einem geplanten Zeitpunkt dann so eine One-Size-Fits-All Angebotslogik rausgespült wird und dann hoffen sie, dass es möglichst irgendwo eine gewisse Resonanz gibt. Aber das hat eigentlich nichts mit den besonderen spezifischen Präferenzen eines einzelnen Kunden oder mit der besonderen von besonderen Verhaltensmerkmalen der Kunden zu tun.
Naja, ja, du hast natürlich recht, das ist nicht besonders anspruchsvoll, aber das ist meistens halt schon der sinnvolle Startpunkt. Ne? Also wenn wir jetzt mit Unternehmen zusammenarbeiten, die halt noch recht früh sind, dann würde man trotzdem so anfangen. Denn irgendein Signal hast du ja trotzdem, um sagen zu können, weiß nicht, du hast irgendwie bei mir Gated Content angeschaut im B2B-Bereich und hast mir dafür deine E-Mail-Adresse gegeben, weil du gerne ein Whitepaper erhalten würdest, ist ja auch erstmal ein Signal, dass das Thema für dich nicht völlig irrelevant ist. Also von daher finde ich, dann auf Basis dieses so gewonnenen Leads eine Drip-Kampagne zu machen und dir bestimmte Informationen zu dem Tool zu schicken, das du dir jetzt initial anrecherchiert hast, ist, glaube ich, nicht per se falsch. Es ist halt einfach nur der Einstieg.
Ja, genau. Okay, aber vierer Punkt. Und ich finde auch gerade dieses Thema, was wir jetzt gleich noch angehen werden, was ist denn eigentlich so eine normale Evolution von CRM-Reifegraden, die so ein Unternehmen erreichen muss oder erreichen kann, gerade auch differenziert betrachtet nach, was ist eigentlich möglich im B2C, also in Direct-to-Consumer-Geschäftsmodellen, und was ist eigentlich möglich im B2B, so hatten wir uns das zumindest so im Vorgespräch so ein bisschen vorgenommen. Und wenn du einverstanden bist, ich würde das gerne so vor dem Hintergrund der, also was sind Herausforderungen für Unternehmen oder was sind erziehbare Reifegrade von der Perspektive auf einer konzeptionellen Seite. Technologisch wird ja auch viel über Tools gesprochen im CRM, aber gerne auch organisatorisch oder von der Steuerungsseite, was es da bedarf. Vielleicht können wir das einfach so als grobes Raster vornehmen, damit wir das so ein bisschen für die Hörer und Hörerinnen möglichst verständlich so ein bisschen abhandeln können. Einverstanden?
Ja, klar, gerne.
Großartig. Also fangen wir mit also B2C, und damit meinen wir Direct-to-Consumer-Geschäftsmodelle, also vielleicht nur so als Abgrenzung, was damit nicht gemeint ist, also zumindest meinem Verständnis nach, sind Brands, die nicht die letzte Meile zum Kunden irgendwie ownen können, weil sie zum Beispiel Zahnpasta herstellen und überhaupt kein Direct-to-Consumer-Geschäftsmodell machen können, richtig?
Genau, ja.
Okay. Hätte jetzt ausgesehen. Also, wir haben so ein Muster vorgenommen von Zero to Hero. Was sind denn so die ersten Einstiegsschritte, die ich als B2C-Unternehmen beherrschen muss? Vielleicht so können wir schon mal so die Checklisten rausholen jetzt.
Genau, und vielleicht auch mit einem Fokus auf den digitalen Bereich, nicht ausschließlich, aber das ist so ein bisschen eher der, wo ich jetzt auch herkomme. Also ich glaube, ganz am Anfang, wenn man das jetzt noch nicht hat, wir fangen jetzt mal wirklich bei Null an, dann würde man wahrscheinlich davon ausgehen, dass man erstmal eine Art transaktionale E-Mails aufsetzt, die durch das Backend getriggert werden und durch irgendeinen ESP, also einen E-Mail Service Provider, verschickt werden. Das heißt, du tätigst eine Bestellung und möchtest dafür idealerweise ja auch eine Bestellbestätigung bekommen. Das ist mal so die Basis. Und dann, das kommt meistens dann tatsächlich eher aus dem Tech oder aus dem Product Team, was einfach zur User Experience dazugehört, diese Bestätigung zu bekommen. Und natürlich auch andere getriggerte E-Mails. Aus der Marketing-Ecke ist dann meistens so die erste oder die klassische Aktion, einen Newsletter aufzusetzen, der vielleicht einfach erstmal, wie du vorhin gesagt hast, one size fits all an alle diejenigen Kunden rausgeht, von denen man eben eine E-Mail-Adresse hat. Und das wäre dann einfach ein geplanter Newsletter, vielleicht einmal die Woche, einmal im Monat, also zu einem festen Frequenz. Und da setzt dann irgendjemand Mailchimp oder Ähnliches auf und fängt an, diese E-Mails zu schreiben, das Layout zu designen und dann eben auch zu verschicken. Und wenn man dann ein bisschen weitergeht, dann achtet man eben auch schon, okay, wie sind die Response Rates, dann schicke ich vielleicht nochmal die gleiche E-Mail an Nichtöffner, dann fange ich vielleicht irgendwann an, mir Gedanken darüber zu machen, wir könnten die Kunden auch mal befragen und schicken vielleicht einen NPS, also einen Net Promoter Score, an unsere Kunden, die bestellt haben, um herauszufinden, wie war denn jetzt die Kauferfahrung. Also ich glaube, das sind so die Dinge, die man mal so ganz initial machen würde, um überhaupt erstmal in Kontakt mit dem Kunden zu treten.
Auf der ersten Stufe, wenn du sagst Response Rates, aber du wirst ja auf der ersten Stufe auch schon die Abbestellerquoten auch angucken, oder?
Absolut, ja. Aber das kommt ja quasi schon out of the box. Das kann dir halt einen Mailchimp schon liefern. Die haben ja so ein integriertes Reporting, wo du eben so die Basic KPIs siehst. Und das ist natürlich die Abbestellerquote eine der wichtigsten Metriken. Genau. Und dann würde ich sagen, so die nächste Step ist dann eigentlich zu sagen, naja, wir haben hier einen suboptimalen Status Quo. Wir schicken halt E-Mails aus verschiedenen Systemen. Das heißt, der CRM-Manager würde sagen, wir schicken da irgendwie aus dem Backend irgendwelche transaktionalen E-Mails. Da will ich eigentlich auch die, in Anführungszeichen, Herrschaft drüber haben. Also ich will irgendwie auch dafür sorgen, dass die in einem gleichen Layout designt sind, dass wir dort die gleiche Sprache sprechen und dass wir möglichst auch nicht zeitgleich verschiedene E-Mails dem Kunden schicken. Das heißt, du willst eigentlich diese E-Mails zentralisieren in einem Tool. Und das kannst du halt entweder dann auch, je nachdem, wie schlank du es machen willst, kannst du auch ein Mailchimp machen. Aber meistens kommen dann diese Multi-Channel-Hubs ins Spiel. Zum Beispiel gerade, ich glaube, die verschiedenen Gartner und so weiter Reports zeigen, dass es gerade irgendwie Braze ist so ein bisschen das, was gefühlt auch jeder im Venture-Bereich zumindest implementiert. Das sind dann eben die Tools, wo der CRM-Manager vorsitzt und dafür Sorge trägt, dass alle E-Mails in bestimmten Logiken abgebildet werden.
Mhm. Aber auch sowas
wie eine idealerweise Basis, eben auch
aus alten Player oder so. Ne? Also
genau, klassisch, genau. Genau, klassisch war das irgendwie in Emasis und heute ist es halt vor allem Brace. Und dann willst du irgendwann ab einem gewissen Zeitpunkt auch den Customer Service damit abbilden. Das heißt, du willst irgendwie anfangen, mehr Signale in diese, also dieses Tool intelligenter zu machen, ne? Mehr Signale da reinzubekommen. Also wenn sich jetzt jemand beschwert hat über Customer Service, dann machen wir den vielleicht nicht 5 Minuten später durch Zufall einen klassischen E-Mail-Newsletter um die Ohren knallen, sondern wollen halt bestimmte Logiken anfangen zu bauen. Und meistens sind diese Logiken dann erstmal Lifecycle-basiert. Also man weiß irgendwie, man hat halt bestimmte Signale über den Kunden und weiß, naja, das ist jetzt ein Erstbesteller, ein Zweitbesteller oder das ist ein Reiserückkehrer, dem will ich vielleicht was schicken. Ja? Also sehr, sehr einfache Segmentierungslogiken. Und das ist, glaube ich, mal so der zweite Step, an dem dann viele ankommen.
Okay.
Ja, und dann
diesen Schritt so zusammenfassen, dass man in dieser Phase, jetzt Phase 1 und 2, dass man bis hier dann erreicht hat, dass man so mal die Kontakthäufigkeit und die Kontaktarten zum Kunden hin zumindest kontrollieren, wenn ich gar orchestrieren kann? Wäre das eine faire Zusammenfassung?
Ja, genau. Also genau, orchestrieren ist eigentlich das richtige Wort. Ne? Im ersten Schritt noch nicht, weil da hast du im Zweifel, weißt du eben nicht, was aus dem Backend gerade verschickt wird, während du eben auch deine marketinggetriebenen Kommunikationen verschickst. Und im zweiten Schritt ist es der Versuch, das zu orchestrieren, ja.
Super. Okay. Jetzt zu Schritt 3.
Und ich glaube, je mehr man sich dann mit diesen Dingen auseinandersetzt und daran weiterdenkt, desto eher denkt man halt in Datenmodellen. Also welche Kundenattribute will ich eigentlich haben, um darauf basierend welche Art von Kommunikation zu verschicken. Ja, und dann es wird irgendwie dann auch Progressive Profiling genannt. Das heißt, ich habe im Grunde ein Datenmodell im Kopf und nicht direkt initial alle Attribute, sondern sammle die halt über Zeit. Das ganz klassische Beispiel ist, ich habe von einem Kunden vielleicht nicht das Geburtsdatum, weil es für den Bestellprozess irrelevant ist, aber ich möchte vielleicht irgendwie eine Geburtstags-E-Mail schicken. Das ist ein ganz klassisches Beispiel. Und dann frage ich halt irgendwann innerhalb meiner E-Mail-Sequenzen mal nach dem Geburtstag. Oder wenn eine andere Bestellung tätigt, wo eben das Geburtstag relevant ist, dann generiere ich diese Informationen und schreibe sie halt in mein Datenmodell mit rein, weil ich sie zukünftig dann für die Kommunikation nutzen möchte.
Okay, also so eine Anreicherungslogik.
Ja, genau. Oder in manchen Verticals oder Businessmodellen kann es eben auch relevant sein, Events zu persistieren. Also zum Beispiel im Gaming ist das immer so ein Beispiel. Wenn man wissen möchte, dass jemand bestimmte Levels durchlaufen hat, dann wird diese Information normalerweise überschrieben. Das heißt, man weiß in der Regel nur das aktuelle Level der Person. Es kann aber aus CRM-Sicht interessant sein, auch zu wissen, wann er welches Level abgeschlossen hat. Und diese Events eben zu persistieren und dauerhaft zu speichern, ist auch ein Schritt, den ich jetzt hier in Phase 3 einordnen würde.
Okay.
Genauso wie die ersten Schritte im ganzen Reporting und das Analytics zu optimieren. Also idealerweise eben nicht in dem Tool, was man nutzt, haben wir schon kurz darüber gesprochen, dass man so die initialen Metriken dort auch abgebildet findet, aber man möchte das eigentlich irgendwo in seinem eigenen Ökosystem haben. Also wenn man eine Art Data Warehouse hat, dann will man eigentlich dieses Datenmodell des Kunden möglichst im eigenen Besitz, sage ich mal, haben, weil man einfach viel flexibler ist, wenn es später darum geht, diese Tools auch mal auszuwechseln. Da können wir aber gleich später noch ein bisschen drüber sprechen.
Also gut, aber das ist, glaube ich, ein ganz interessanter Punkt, dass also die Daten, das Datenmanagement, die Analyse und die Kennzahlen dann aus dem Tool rausgehen. Die bleiben ja weiterhin in den spezifischen Tools drin, aber dass dann idealerweise auf die zentrale Seite des Advertisers irgendwie zusammengeht. Ne? Damit kann man dann auch so Dinge machen, zum Beispiel, welche Produkte haben eigentlich über alles die beste Performance im Newsletter als Beispiel oder Betreffzahlen können die auch isoliert testen, aber sowas gerade wie zum Beispiel Produktperformance als Beispiel, das ist ja etwas, was man nicht im Newsletter-Tool irgendwie verwalten kann, sondern das muss man ja im Zusammenspiel mit einem DWH machen.
Ja, genau. Und auch wenn es dann an die Kundensegmentierung geht, das wäre für mich eigentlich schon fast der nächste Schritt, dann willst du ja da nicht toolabhängig sein, sondern diese Kundensegmentierung eben selbst vornehmen können, egal wie sophistiziert die dann passiert, um eben dann eine Kundensegmentierung zu haben, die du nicht nur in diesem Tool nutzt, sondern vielleicht auch im Customer Service oder sonst wo. Mhm. Und dann eben in diesem Schritt würde ich dann sagen, eine erste Kundensegmentierung zu machen und eben darauf basierend die ersten Sequenzen zu adaptieren. Also vielleicht hatte man hier auch vorher ein One-Fits-All-Approach und jetzt geht es eher darum zu sagen, naja, ich habe hier verschiedene Segmente innerhalb meiner Kunden erkannt und dementsprechend will ich auch unterschiedlich darauf reagieren. Mhm. Genau. Und ja, also vielleicht können wir auch ganz kurz über die Segmentierungslogik sprechen. Ist auch eigentlich ein Thema immer für sich. Da gibt es ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Wir haben schon so ein bisschen am Anfang die Signale genannt und das sind eigentlich auch diejenigen, auf Basis derer man eben segmentieren kann. Also man kann ganz klassisch anfangen, erstmal soziodemografisch. Man kann sagen, ich habe irgendwie Männer, Frauen, ich habe irgendwie junge, alte. Man kann interessensbasiert, je nachdem, was man für ein Anbieter ist. Das ist das Reisebeispiel, vielleicht ist es eigentlich wieder ganz interessant. Es gibt halt Leute, die haben Buchungen getätigt innerhalb von Europa und fahren eher mit dem Bus. Und es gibt vielleicht Kunden, die eher sich für Übersee interessieren und dann halt eben Flugreisen bevorzugen. Und auch solche Patterns eben in den Daten zu finden. Und dann gibt es eben Kombinationen von diesen Interessens, verhaltens- und basiert und soziodemografisch. Und es kann dann irgendwie sehr einfach anfangen mit einem RFM-Modell, was vielleicht auch viele kennen, also Recency, Frequency, Monetary. Wie lang ist die letzte Buchung her? Welchen Wert hatte diese Buchung? Das kann regelbasiert passieren und dann geht es halt eben rein auch ins Algorithmische, wo man sagt, ich will eigentlich gar nicht mit einer Logik daran gehen, sondern ich nutze irgendwie Machine Learning-Modelle, zum Beispiel K-Means oder DB-Scan, um rauszufinden, welche Muster erkennt eigentlich dieser Algorithmus in meinem Kundendaten. Mhm. Und das ich glaube, die Schwierigkeit dabei ist, ja.
Ab wann, also was sind die Voraussetzungen, um sowas machen zu können? Also wirklich mit Machine Learning Muster erkennen zu können? Brauche ich da nicht eine riesige Anzahl an strukturierten Transaktionsdaten und Kunden, damit das sowas greift? Also was hast du da für Erfahrungen gemacht?
Ja, die brauchst du. Und deshalb ist auch der Punkt Datenmodelle, über den wir jetzt relativ schnell drüber gegangen sind, sehr, sehr wichtig. Und in vielen Unternehmen, die wir sehen, ist das suboptimal. Also da hast du jetzt nicht diese idealtypische Kundentabelle, wo einfach eine Zeile der Kunde ist und dahinter stehen dann alle Attribute, die du dir wünschen kannst. Das ist meistens nicht der Fall und auch sehr, sehr häufig einfach unaufgeräumt. Aber das ist natürlich genau das, was du brauchst, um solche Dinge zu tun. Ich glaube, die anzuwenden, da kommen auch noch viele hin. Aber die Schwierigkeit ist, das dann anwendbar zu machen. Ne? Also da muss ich mal überlegen, und das ist auch meine Erfahrung, dass das eigentlich meistens der Showstopper ist. Bei RFM-Segmenten hast du halt noch eine relativ überschaubare Anzahl an Segmenten, die da rauskommen. Und das sind eigentlich schon zu viele. Also in der Regel hast du dann da irgendwie, ich glaube, 27 Segmente, die da rauskommen. Die kann ja kein CRM-Manager bespielen wollen. Da müsstest du ja Content immer 27-fach anpassen, sodass viele dann eigentlich nochmal aufaggregieren zu Platin, Silber und Bronze oder so Kundensegmenten. Das heißt, je mehr du ins Algorithmische reingehst, desto eher hast du Segmente, also viele Segmente und die auch schwieriger zu interpretieren sind, was die jetzt eigentlich konkret bedeuten. Ne? Und daher sehen wir eigentlich ganz, ganz häufig, dass Unternehmen nicht über RFM oder über regelbasierte Segmentierung hinausgehen, wo du zum Beispiel sagst, weiß ich nicht, wie ich eben angedeutet habe im Reisebereich, naja, das ist jetzt derjenige, der gerne in Europa reist, oder das ist derjenige, den Frankreich besonders interessiert, oder das ist der Überseereisende. Ne? Also sehr, sehr einfach eigentlich, weil eben diese anderen so schwer anzuwenden sind.
Ich hätte jetzt mal eine wilde These und würde gerne deine Meinung dazu hören. Ich hätte jetzt gesagt, dass wenn ich diese regelbasierte RFM-basierte Segmentierung nicht beherrsche, muss ich auch erst gar nicht versuchen, das dann über algorithmische KI/Machine-Learning-Prozesse zu heben. Würdest du da zustimmen oder widersprechen?
Nee, das würde ich ganz genauso sehen. Also vor allem, weil das Organisatorische, was da dran hängt, glaube ich, die Challenge ist. Also natürlich haben wir jetzt kurz darüber gesprochen, dass du erstmal die Daten brauchst, um sowas überhaupt machen zu können. Dann brauchst du auch ein gutes Data-Team, was da eben Sinn draus schöpft. Aber dann eben diese Anwendbarkeit. Ich glaube, es ist unrealistisch zu erwarten, dass du mehr als 27 Segmente operativ bespielt bekommst, wenn du es nicht vorher mal mit irgendwie 3 bis 5 oder so regelbasierten Segmenten hinbekommen.
Ja, genau.
Von daher würde ich wieder zustimmen.
Ich finde diese Botschaft halt auch so klar, wie du sagst, irgendwie ganz wichtig, weil viele auch gerade sicherlich so ein bisschen Vendoren getrieben erwecken halt den Eindruck, dass wenn ich so diesen Reifegrad, also wenn ich irgendwie noch auf deiner Stufe 1 bis 2 bin, dass ich dann praktisch die weiteren Stufen überspringen kann, indem ich dann möglichst schnell irgendwie was aussieht wie KI algorithmisch irgendwie mache. Aber dieses, das, was du sagst, irgendwie zwischen 7 und 27 Segmenten mit einer gewissen auch Humanintelligenz aufgesetzt und verprobt zu haben, ist erstmal die notwendige Voraussetzung, um dann überhaupt weiterziehen zu können, ne?
Also ja, würde ich auch so sehen. Es gibt natürlich Ausnahmen, also es gibt natürlich auch Tool-Anbieter, die versuchen, dir diese Komplexität abzunehmen. Ne? Also ich glaube, so ein Optimove ist da, glaube ich, ganz gut aus Tel Aviv, wenn ich mich nicht irre, die im Grunde versuchen, aus deinen Daten solche Segmente für dich zu schaffen und die dann halt in ein Lifecycle-Konzept zu übersetzen, sodass du eben siehst, naja, hier sind jetzt die, ich sag mal, vereinfacht Erstbucher, Zweitbucher und dann kommen aktive Kunden, inaktive Kunden, sodass du im Grunde eine Übersetzung siehst und sagst, okay, das ist ein aktiver Kunde. Wie der aber genau definiert ist, musst du vielleicht gar nicht mehr im Detail verstehen, weil das eben der Algorithmus für dich übernimmt. Aber auch da, ich glaube, es ist immer erstmal gut, sich selber mit einer Segmentierung auseinanderzusetzen. Und wenn man dann der Meinung ist, man kann das und man sieht einen potenziellen ROI darin, sich tiefer damit auseinanderzusetzen, dann kann man da sicher auch advancedere Sachen machen.
Ja, also ich denke, dass auch die Bedeutung eines Geschäftsmodells bei dieser Segmentierung auch immer super wichtig ist. Also ich erinnere mich zum Beispiel an Beispiele, jetzt gerade aus der kürzeren Vergangenheit, wie zum Beispiel der große Einfluss. Also RFM ist, glaube ich, in fast allen Geschäftsmodellen, die irgendwo ein F haben, also wo es einen Nachkauf gibt, total relevant. Aber zum Beispiel die Bedeutung von Saisonalitäten, also klingt trivial, ne? Aber immer wenn eine gewisse Saisonalität anliegt, im Reisebereich werden es die Ferien, im Modebereich sind es die entsprechenden Saison. Beim Blumenversender sind es besondere Stichtage. Aber auch zum Beispiel die Bedeutung von unterschiedlichen Warengruppenpräferenzen. Also und das sind also Dinge, die sind halt, wenn du das Geschäftsmodell nicht auch von innen kennst, würde ich jetzt unterstellen, dass das für einen Algorithmus oder auch einen Experten von außen nicht sofort heraus isolierbar ist. Aber ich mag mich da irren. Aber spannend.
Ja, das würde ich schon auch so sehen. Und ich glaube, bevor man in eine komplexere Segmentierungslogik investiert, würde ich mir immer erstmal überlegen, was ist der potenzielle ROI davon? Und vielleicht eher erstmal an der Testing-Kultur arbeiten. Weil ich glaube, man muss gar nicht die Segmentierung verkomplizieren, sondern erst sich darüber Gedanken machen, was mache ich eigentlich damit? Und ne, also so was vermeintlich auch trivial klingt, AB-Testing, gerade im Mailing-Bereich, ist, glaube ich, relativ leicht aufzusetzen. Aber diese Kultur und die organisatorischen Prozesse dahinter so aufzubauen, dass man das eben auch regelmäßig machen kann, um zu optimieren, das würde ich versuchen, erst hinzubekommen, bevor ich jetzt in die Kundensegmentierung tiefer reingehe. Das habe ich jetzt hier in meinem Kopf erst als Schritt 6 hätte ich jetzt erst genannt und vorher vielleicht schon darüber nachgedacht, eine CDP zu ermöglichen, bevor man dann eben die Testing-Kultur weiter ausbaut. Aber es ist wahrscheinlich von der Reihenfolge egal, was man da zuerst macht.
Ja, ich wollte dich schon danach fragen, weil die Frage, ne, was kommt für wen in den Newsletter, gerade bei der Segmentbildung, dafür ist das Testing ja sehr wahrscheinlich das richtige Instrument. Okay, du hast die drei Buchstaben hier schon angesprochen, CDP. Bitte erklär uns ganz kurz, ich weiß, das würde einen eigenen Podcast füllen, der Manuel Hinz von CrossEngage war ja auch schon da und hat da auch schon sehr, sehr, sehr viel drüber gesprochen, aber für diejenigen, die diese Folge jetzt noch nicht gehört haben mit Manuel Hinz, bitte stell uns doch kurz nochmal den Grundgedanken einer CDP vor, was es macht und für wen es das
ist. Ja, gerne. Es kann Manuel jetzt sicher auch nochmal besser und er wird mich dafür schelten, wie ich das jetzt vereinfache, aber der Grundgedanke ist, dass du alle Kundendaten, die im Unternehmen eben existieren, vereinheitlichst und den verschiedenen Nutzern zugänglich machst. Also wenn man jetzt mal überlegt, man hat so einen Multi-Channel-Hub, ich sag mal Braze im Einsatz und will jetzt irgendwelche Dinge haben, zum Beispiel einen Customer Lifetime Value, dann müsste man ja erstmal zum Data-Team gehen und sagen, hier bitte rechnet mir mal einen Customer Lifetime Value aus und schiebt mir den dann auch noch in mein Tool zurück. Das heißt, man hat eine relativ hohe Abhängigkeit erstmal zum Data-Team, um eben mit dem Konzept zu kommen, und dann auch noch zum Tech-Team, um diese Informationen wieder in mein Tool einzuspeisen. Und ein Stück weit ist die Idee in der CDP, dass ich das einfach selbst machen kann als Marketeer. Das heißt, da sollten alle Kundeninformationen drin sein und ich kann mir dann bestimmte Logiken bauen, um diese Kundeninformationen eben nutzbar zu machen. Das war jetzt nur ein Case. Man kann eben auch, wenn es so ein bisschen mehr ins Realtime reingeht, kann man eben auch Kundensignale in der CDP haben, die ich vielleicht jetzt in meinem Data Warehouse nicht habe. Aber Realtime würde ich so ein bisschen außen vor lassen, weil die wenigsten Verticals haben tatsächlich so einen großen Realtime Aspekt, und das wird immer nur gerne gehabt, aber eigentlich selten gebraucht.
Mhm. Aber dafür, wenn ich das richtig verstehe, das ist doch eines der Kern-Use-Cases, also neben dem ganzen Orchestrieren, ne, und sagen wir mal, Interesse, sagen wir, die Daten, die vorliegen, plus die Verhaltensdaten, die aktuell reinfließen, die so verfügbar zu machen, dass sie auch mit externen Systemen dann auch wirklich in nahezu Real-Time zusammenarbeiten können. Anders als irgendwie so eine große DWH-ähnliche Maschine, die eher dafür designt ist, zum Beispiel Selektionen vorzunehmen.
Ja, genau. Also ich würde sagen, es geht vor allem darum, die Daten zu vereinheitlichen, die man hat, und eben orchestriert zu nutzen. Das ist vielleicht so die absolute Vereinfachung, mit der Manuel jetzt nicht d'accord wäre, aber das trifft es vielleicht.
Ja, also... Aber auf der anderen Seite, ich glaube, das CDP-Konzept muss vereinfacht werden, um wirklich also zumindest in den großen Zügen irgendwie verstanden werden zu können. Okay.
Die genau, und vielleicht noch ein Satz. Also, wenn man ein gutes Data-Team hat, was, glaube ich, die meisten unserer Portfolio-Unternehmen haben und wofür wir auch mal stark plädieren, je eher man das hat und auch verfügbare Ressourcen aus dem Team, desto weniger dringend braucht man, glaube ich, eine CDP. Und je eher man eben Abhängigkeiten, oder vielleicht wenn man in einem Unternehmen arbeitet, was schon ein bisschen tradierter ist und wo es mehr Silos gibt, desto früher, glaube ich, ist so eine CDP für den CRM-Manager von großer Hilfe, weil er eben einen gewissen Grad an Unabhängigkeit schafft von anderen Teams, um sich einen Aktionsspielraum zu verschaffen. Von daher ist jetzt, habe ich ja eben schon mal gesagt, ist halt die Frage, ob man erst auf das Thema CDP geht oder erst, wenn man es überhaupt auf eine Timeline packen muss, oder erst an der Testing-Kultur arbeitet.
Das ist ja interessant. Ich hätte erwartet, dass man in jedem Fall einen gewissen Grundstamm an qualifizierten Ressourcen braucht, egal ob mit oder ohne CDP. Weil was du ja, glaube ich, nicht meinst, ist, dass man durch eine CDP eine gewisse Manpower oder Knowledge auf der Skillseite des Advertisers irgendwie ersetzen kann, weil die Dinger sind ja hochkomplex, ne, und nie fertig, also vom Implementierungsaufwand bis zum Betrieb oder auch gerade der Weiterentwicklung sind das ja hochkomplexe Gebilde, oder?
Ja, absolut. Also sorry, nicht falsch verstehen, das war jetzt nicht, ich glaube nicht, dass man sein Data-Team ein Stück weit oder Ressourcen aus dem Team ersetzen kann durch ein Tool. Ganz im Gegenteil. Man braucht gute Leute, um so ein Tool zu implementieren. Es geht mir eher um den Freiheitsgrad des Marketeers. Wenn er eine CDP hat und die halt auch funktional aufgesetzt ist, dann kann er sich eben viel freier in seinen Logiken und dem bewegen, was er tun möchte, als wenn er jetzt jedes Mal zu den Kollegen aus dem Data oder dem Tech-Team laufen müsste, die ja meistens auch sehr rar gesät sind.
Ja, genau. Also die muss man empowern. Ich weiß, dass du das so meinst. Ich wollte nur dem Missverständnis vorbeugen, dass irgendwie es gibt ja jetzt auch Zuhörer, die sind dem CFO und dem Controlling irgendwie näher als andere, und dann sollten die nicht die Übersetzung haben, ich investiere jetzt mal hier in so eine schöne CDP und spare mir dann mein Data- und CRM-Teal. Das macht dann irgendwie der Herr Meier irgendwie mit seinem 80% Ressourcen irgendwie dann auf einer Pobacke.
Ja, aber ich glaube, das gilt für fast jedes Tool, die wenigsten Tools, die mir jetzt spontan einfallen, würde ich sagen, ersetzen jetzt direkt 1:1 irgendwelche personellen Ressourcen, die man sich einsparen kann. Ich glaube, das zieht sich generell durch im Marketing, weil diese Tools werden ja klar im User-Interface einfacher, aber sind trotzdem in der Implementierung in der Regel nicht trivial, und vor allem die konzeptionelle Power nehmen sie einem eben nicht ab. Und ich glaube, also würde ich sagen, gilt für fast jedes Tool.
Ja, sehr gut. Klasse, da sind wir uns da einig. Schön. Sind wir mit CDP dann am Ende, oder gibt es noch weitere Stufen, die ich erklimmen kann, oder ist sozusagen das schon der Zenit, den ich erreichen kann?
Ja, also ich glaube, ab da gibt es verschiedene Themen, an denen man noch arbeiten will. Also wir haben Testingkultur angesprochen. Das klingt auch immer so trivial, wenn man halt initial Leute hiert, die eben sehr aus der Performance-Ecke kommen und sagen, ja klar, wir testen alles AB. Ich glaube aber, diese Kultur zu implementieren, ist tatsächlich sehr, sehr schwierig. Wenn wir mit unseren PE-Co-Investments zusammenarbeiten, da merkt man, sowas in den Arbeitsalltag zu implementieren, ist gar nicht so einfach, weil es halt eben auch eine gewisse Fehlerkultur an den Tag gelegt werden muss, um so zu arbeiten. Aber auch da kann man dann auch wieder weitergehen und irgendwie an der Deliverability zu optimieren. Ich glaube, das machen von den Startup-Kollegen, die vielleicht zuhören, auch die meisten, eben zu schauen, können wir unsere diversen CRM-Metriken, wie eben die Unsubscription Rate, die Delivery Rate und so weiter, können wir die noch weiter tweaken? Und dann würde ich sagen, geht man wahrscheinlich auch in weitere Kanäle. Wir haben jetzt sehr stark über E-Mail gesprochen, mhm. aber je nach Businessmodell, vielleicht wenn man sehr, sehr stark App-basiert ist, ist E-Mail gar nicht der primäre Kanal, sondern man nutzt eben In-App-Notifications. Vielleicht will man auch mehr über Retargeting machen. Initial hatten wir einen Use-Case dafür angesprochen. Oder im E-Commerce vielleicht Browser-Notifications zu nutzen. Also ich glaube, da gibt es viele, viele weitere Kanäle, die sich neben E-Mail eingereiht haben, auch wenn das in der Regel noch der primäre Kanal ist.
Okay,
genau. Und dann, glaube ich, kann man eben die Komplexität und auch den Detailgrad immer weiter erhöhen. Also im Sinne der Segmentierung haben wir schon angesprochen, aber auch im Sinne der Sequenzen, die dann da hinten dranhängen und die Logiken, die man eben baut, um eben möglichst nah an eine Personalisierung ranzukommen. Also ich glaube, wir sind gestartet vom One-Size-Fits-All und die Idee ist halt, sehr, sehr nah zu einer One-to-One-Kommunikation zu kommen. Also möglichst kleine Segmente, möglichst spezifischen Content, um dem Kunden nahezu Personalisierung bieten zu können.
Okay, großartig. Also das ist nahezu zu Personalisierung, finde ich, ein schönes Bild. Das ist also der heilige Gral, der aber natürlich nicht immer eine exakte Personalisierung oder die Fallzahlen dort, wo ich so eine richtige Personalisierung möglich machen kann, sind ja auch nicht unendlich groß. Auf jeden Fall treibt das ja auch den Aufwand, eine echte Personalisierung zu haben. Du sagst, wenn die Zwischenstufe davor sind möglichst keine kleine Sequenzen und die Vorstufe dazu sehr relevante Segmente. Habe ich das richtig zusammengefasst?
Ja, genau. Und ich glaube, was wir jetzt vielleicht ein bisschen unterschlagen haben, ist eben die ganze Content-Komponente. Ne? Also nur wenn man in der Lage ist, zu wissen, jetzt muss ich eine E-Mail schicken, heißt das ja noch längst nicht, dass man auch was hat, was es wert ist, kommuniziert zu werden. Ne? Also wir sind jetzt sehr stark aus der technischen Ecke gekommen, aber ich glaube eben auch ein Team sich aufzubauen, was gleichzeitig auch Marktforschung macht, was gleichzeitig Kundenbefragungen macht und eben aus diesen Kundensignalen lernt, zu verstehen, wie können wir eigentlich unserem Kunden Mehrwert leisten. Ich glaube, das haben wir jetzt ein bisschen vernachlässigt, aber ich glaube, das ist nochmal wichtig total zu betonen, weil es geht ja hier, wie gesagt, nicht darum, irgendwelche Informationen rauszupushen, weil wir glauben, der Kunde sollte das vielleicht wissen, sondern es geht wirklich darum zu verstehen, wie können wir dem Kunden eigentlich behilflich sein und ihn dadurch zu motivieren, Bestandskunde zu bleiben und auch die nächste Order bei uns zu tätigen.
Okay, ich hätte das jetzt gedacht, dass das also Content, klar, zentraler Punkt, sehr guter Punkt, aber jetzt zum Beispiel in deinem Punkt 3, ne, dort wo Datenmodelle definiert werden, dann ist ja so etwas wie, welche Inhalte, welche Botschaften, welche Produkte werden an welche Zielgruppe oder in welchen Situationen verteilt, mit welchen Ergebnissen, das ist da zumindest rein von der genauso auch wie das Testen, aber da ist es zumindest von der Bewertung und von der Aussteuerung angelegt, richtig? Da musst du trotzdem noch Content geschaffen werden.
Ich glaube, da spielst du jetzt so ein bisschen darauf an, dass man halt irgendwie im E-Commerce irgendwelche Recommendation Engines irgendwie baut und oder einkauft und sich überlegt, welches Produkt sollten wir jetzt eigentlich Erik empfehlen, weil er halt beim letzten Mal diese und diese Jeans gekauft hat. Ne? Aber mir geht es eher darum, der ganze Content drumherum und sich zu überlegen, ne, es gibt ja nicht nur eine Recommendation, sondern man muss halt auch häufig einfach inhaltlich sich überlegen, macht es wirklich Sinn, mit dem Kunden zu kommunizieren und was wollen wir rüberbringen. Ich glaube, gerade vor dem Hintergrund Corona, wie wir eingangs schon mal gesagt hatten, ist es total wichtig, diesen qualitativen Aspekt der der Kommunikation nicht zu vernachlässigen und sich in dem ganzen, in der technischen, sehr spannenden Spielerei zu verlieren, sondern wirklich zu überlegen, das ist eine Kommunikation mit einer Person und auf dem Level sollte man dann eben auch unterwegs sein.
Ja, total guter Punkt. Du hast recht gehabt, die ganze Welt ist nicht nur E-Commerce und Produkte und Rekos, sondern klar auch Content im Sinne von Storytelling, Creative. Total guter Punkt. So, jetzt mit Blick ein bisschen auf die Zeit. Wir haben jetzt das Ganze sehr stark für den CRM-Prozess aus der B2C-Welt irgendwie betrachtet. Magst du uns kurz nochmal durchführen, was aus deiner Sicht im B2B-CRM so strukturell anders ist und was muss ich da als B2B-Advertiser beachten, bitte?
Ja, ich glaube grundsätzlich gar nicht so unterschiedlich. Es gibt halt ein paar Punkte, die im B2C angewendet werden, die jetzt nicht auf B2B zutreffen und andersrum. Ich glaube, ich würde auch hier sagen, der initiale Stand ist meistens transaktionale E-Mails, dann gibt es einen regelmäßigen Newsletter und meistens dann auch noch irgendwie einen On-Site-Chat und vielleicht auch eine hoffentlich gut aufgesetzte FAQ, die den Customer Service ein bisschen entlastet. Mhm. Und dann ist meistens diese Zentralisierung, haben wir es, glaube ich, genannt im B2C-Bereich, ist hier auch einer der ersten Schritte, wenn nicht direkt sogar so losgelegt wird. Und das ist meistens HubSpot. Da gibt es auch noch Alternativen, aber tatsächlich sehe ich hauptsächlich HubSpot im Einsatz. Und das Ziel hier wäre eben dann auch, genau wie wir es vorhin am Beispiel der Multi-Channel-Plattform, ich glaube, wir hatten Braze genannt, erklärt haben, würde man auch hier versuchen, alle E-Mails in HubSpot zu bekommen, damit eben der Customer Engagement Manager die Hoheit über die Kommunikation hat.
Mhm. Kannst du kurz sagen, warum jetzt hier ein HubSpot oder andere Tools als in der anderen Welt irgendwie eine Braze oder eine Emarsys? Also warum brauche ich hier ein anderes Toolset?
Ja, tatsächlich hat sich das so ein bisschen etabliert, weil man einfach im B2B meistens einen anderen Marketing-Approach hat. Ne? Also es ist sehr Content-Marketing-lastig und diese Anbieter wie HubSpot haben einfach ein relativ breites Toolset geschaffen, um viele dieser Use Cases, die man hat, abzudecken. Also man kann Landingpages bauen, man kann eben aber auch CRM-Logiken abbilden, man hat teilweise auch ein Sales-CRM drin, in dem dann die Sales-Kollegen arbeiten, man kann Link-Tracking nutzen, was sie schon bereitstellen. Also da gibt es einfach mittlerweile Player, die ein recht breites Set an Features abdecken. Und ich würde sagen, im B2C ist es quasi vielleicht auch historisch bedingt eher so, dass man sich so ein Best-of-Breed zusammenschraubt und im B2B tatsächlich eher auf so einen Full-Stack-Anbieter geht.
Mhm. Ich glaube, was diese Tools ja auch anders machen als die B2C-ischen Tools, ist, dass sie auch zum Beispiel Online- und Offline-Kontaktpunkte in der Customer-Journey eines Kunden zusammenziehen. Ne? Also du hast auch die Möglichkeit, du hast vorhin die Transaktions-E-Mail genannt, die ist ja automatisiert, aber zum Beispiel ein Pre-Sales, ein After-Sales, ein Complaint-Call wird dann wirklich an die Kundenhistorie rangehängt. Das kann ich im B2C theoretisch auch machen, aber da wird doch praktisch die ganze, hier passiert das schon in der Geschäftsanbahnungsphase. Und das ist natürlich auch vom Feature-Set nochmal was ganz anderes, als was die B2C-Tools können müssen, richtig?
Ja, plus ich glaube, du sprichst auch einen ganz wichtigen Punkt an, und zwar im B2C, sag ich mal, ist der Übergabepunkt vom Acquisition-Team zum Engagement-Team eben der Kunde, also die Erstbestellung. Wann wird jemand zum Kunden? Und im B2B fängt das zumindest aus meiner Interpretation schon früher an, dass man im Grunde sagt, das Marketing befasst sich mit der Lead Generation, und sobald man eben einen Lead generiert hat, greifen eigentlich schon die ersten CRM-Logiken. Na, weil man hat irgendwie einen Lead durch, weiß ich nicht, einen Gated Content generiert, und ab jetzt hast du da eigentlich schon die Möglichkeit, diesen Kunden, der sich idealerweise schon de-anonymisiert hat, anzusprechen wie im B2C einen Bestandskunden. Von daher glaube ich, diese Tools wie HubSpot gehen einfach schon ein paar Schritte weiter nach vorne in der Value Chain, sage ich mal, und bieten eben out of the box Dinge an, die helfen, dort zu agieren, wie eben Landingpages oder wie eben so Gated Content Lösungen. Also ich glaube, das kommt so ein bisschen daher. Aber jetzt, wo du sagst, ich glaube, man könnte theoretisch auch viele dieser Tools eben sowohl im B2B als auch im B2C ansetzen. Da würden mir schon jetzt auch ein paar Use Cases einfallen.
Mhm. Ist eine Frage, ob es Sinn macht, ne? Weil die haben ja andere, die einen sind auf große Fallzahlen getrimmt mit, sagen wir mal, kleinen bis geringen, also mit geringen Kundenwerten, wenn die B2Bler ja so mal weniger Fallzahlen, aber viel, viel höheren potenziellen Kundenwert haben mit einer höheren, sagen wir mal, Produkt- und Content-Varianz.
Ja.
Mhm. Okay, wie geht es dann weiter?
Vielleicht um, genau, ich glaube, was dann kommt und was häufig leider unterschätzt wird, ist so dieser ganze Analytics-View. Also im Grunde Informationen, die mir dabei helfen, meine Kampagnen-Performance, aber eben auch, also im Acquisition, aber eben auch den Kundenwert einzuschätzen, das wird, glaube ich, so ein bisschen häufig vernachlässigt, ne? Das fängt irgendwie, jetzt bin ich so ein bisschen auf der Acquisition-Seite, aber es fängt irgendwie damit an, dass man die Lead-Quelle, also zum Beispiel die OTM-Parameter, wirklich sauber übergibt über HubSpot an das Sales-CRM, vielleicht ein Pipedrive oder ein Salesforce, aber es, um nachher einschätzen zu können, wo kriege ich eigentlich wie wertvolle Kunden her, aber das geht halt rein bis ins CRM, also im Grunde, um später auch sowas wie Lead-Scoring machen zu können, einfach um eine Transparenz über den Funnel zu haben und zu wissen, wo kriegen wir den Kunden oder den Lead jetzt zur nächsten Stage weiterverarbeitet. Und das bieten viele Tools eben out of the box, aber auch hier wieder die Präferenz, das will man eigentlich selber ownen und sollte halt so eine Art Mini-DWH aufbauen oder gibt es verschiedene Lösungen, um das selbst zu besitzen.
Ich find das einen ganz wichtigen Punkt, weil das ist etwas, was wir aus dem B2C irgendwie so nicht gelernt haben und viele der Digital-Marketing-Playbooks sind ja schon durchaus B2C-isch geprägt. Es sind unser Analytics oder unser so mal Kundenwert-Predictions sind ja sehr stark darauf getrimmt, um jetzt zum Beispiel den richtigen Bid an der Suchmaschine, also das richtige Gebot an der Suchmaschine abzugeben. Hier muss ich den Lead Score oder den Predicted Lifetime ja sehr früh auch schon kennen, um meine knappen Ressourcen richtig zuzuteilen. Ne? Also mein Top-Pre-Sales-Team vielleicht eine Einladung auszusprechen, ein Mailing zu machen. Das ist etwas, was wir aus dem B2C so nicht kennen. Ne? Es gibt sicherlich noch weitere Gründe, warum man diese Analytics, also gerade diese Prediction Analytics im B2B so schnell wie möglich aufsetzen sollte. Aber das sind so die Wesen, sind das so die wesentlichen Punkte? Gibt es noch?
Ja, ich glaube, vielleicht ein Beispiel, was das ganz gut illustriert, wäre jetzt Churn Prediction. Jetzt würde man sagen, naja, im B2B habe ich vielleicht irgendwie Verträge, die ja lange laufen, da muss ich ja nicht so viel Churn predikten, was für CRM natürlich super hilfreich ist, wenn man das könnte. Aber das kann man halt sehr, sehr schön anhand von, in einem SaaS-Bereich zum Beispiel, anhand von Nutzungsdaten machen. Also wenn ich sehe, die Vertragslaufzeit ist vielleicht noch 2 Jahre, aber die Nutzungsevents nehmen ab, dann habe ich ja eigentlich schon den ersten Indikator, dass es hier um einen de facto Churn sich handeln könnte und kann diese Informationen eben sehr, sehr schön im CRM verwerten oder sogar an das Account-Management-Team weitergeben. Also das sind, glaube ich, so Beispiele, die da jetzt drunter fallen würden.
Ja, richtig gutes Beispiel. Und das ist ja auch nicht nur lead-orientiert, sondern auch durchaus Customer Lifetime Value steigernd. Also
cool, Churn-Print. Ja.
Ja, großartig. Mhm.
Genau, also sehr retention-orientiert. Dann hast du das Lead-Scoring schon angesprochen. Ich glaube, das machen auch mittlerweile die meisten im B2B. Die Idee ist hier einfach, wir generieren eine große Anzahl an Leads. Nicht jeder Lead kann irgendwie direkt durch Sales angesprochen werden, sondern wir sollten vielleicht irgendwie einschätzen, welcher Lead hat jetzt die höchste Wahrscheinlichkeit, durch Sales auch zu einem Kunden umgewandelt zu werden und dann eben die vielversprechendsten Leads eben an das Sales zu übergeben und die weniger vielversprechenden noch weiter zu nurturen. Und dieses, bevor man eben sich um das Nurturing kümmert, ist es eigentlich in der Regel gut, dieses Scoring aufzusetzen. Das ist meistens dann irgendwie ein punktbasiertes Scoring. Das kann man auch direkt in HubSpot oder in Salesforce, ich glaube, da ist das dann Einstein, oder eben seinem eigenen DWH implementieren und dann entsprechend die Leads routen. Und auch das kann man wieder in einer einfachen bis hin zu einer sehr ausgefuchsten Sophistizierung machen. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass man überhaupt erstmal etwas hat, was eine nachvollziehbare Logik hat und was eben auf den Attributen, die man bisher sammeln konnte, basiert. Und auch hier, wie gesagt, wir haben vorhin sehr viel über Segmentierung gesprochen. Hier gilt auch wieder, ich glaube, man muss es nicht direkt übertreiben, sondern Hauptsache, man hat eine Logik, die man anwendet. Okay. Und dann kommt es irgendwann auch im B2B zur Kundensegmentierung, die ist vielleicht dann jetzt, da würde ich noch mehr davon abraten, direkt algorithmisch einzusteigen, weil in der Regel die die Komplexität nicht so besonders hoch ist. Ne? Also man hat vielleicht ein Produkt nur und will dann anhand von, weiß ich nicht, einigen zig Attributen segmentieren, vielleicht nicht mehr. Von daher kann das sehr, sehr einfach sein und kann auch einfach ein Lifecycle-basiertes Modell sein. Mit dem Ziel, auch hier wieder die Kommunikation, sei es an den Lead oder eben an den Kunden, basierend auf seinem Segment inhaltlich aufzubauen.
Mhm. Okay.
Und ich glaube, was hier auch nochmal ganz interessant ist, dass auch nochmal andere Kanäle zur Verfügung stehen, um das zu tun. Also gerade im SaaS-Bereich kann man halt sehr viel in der App kommunizieren oder im Tool. Teilweise sind auch Messenger, glaube ich, im B2B ganz gern gesehen. Also es gab ja mal eine Zeit, da war WhatsApp stark im Fokus. Es gibt auch jetzt noch ein paar Unternehmen, die da ganz gut drüber kommunizieren. Genau, also da kann man sich dann Gedanken machen, welche Kanäle noch dazukommen.
Ja.
Ich glaube, da gibt es vielleicht noch so einen weiteren Sophistizierungsschritt, aber der geht jetzt eigentlich eher aus dem Skillset des CRM-Managers hervor, der aber dann ein bisschen mehr sich in die Lead-Generierung eigentlich reinzieht. Und zwar haben CRM-Manager meistens ein recht gutes technisches Verständnis und heißen im B2B ja auch manchmal Marketing-Automation-Manager und können den BDRs und den SDRs im Sales eigentlich auch sehr, sehr gut helfen, indem sie deren Prozesse teilautomatisieren.
Also ich glaube, das musst du BDRs und SDRs musst du nochmal kurz erläutern, bitte.
Ja, gerne. Also wird unterschiedlich verwendet, aber BDRs, Business Development Representatives, sind normalerweise im B2B-Sales diejenigen, die Outbound-Aktivitäten machen. Und SDRs, Sales Development Representatives, sind diejenigen, die sich in der Regel mit den Inbound-Leads auseinandersetzen. Also Inbound sind irgendwie die zum Beispiel durch Marketing generiert wurden oder einfach durch eine gute Content-Marketing-Strategie. Und BDR sind eben diejenigen, die sich hinsetzen und beispielsweise über LinkedIn, Xing Outreach machen und potenzielle Interessenten eben ausfindig zu machen und aktiv anzuschreiben.
Super.
Und beide kann man eigentlich hin.
Wir haben immer so einen kleinen zeitlichen Versatz, aber ich hoffe, das ist für dich und auch vor allem für die Zuhörerinnen und Zuhörer gut erträglich. Wir sitzen natürlich hier remote, du bist gerade im Westen der Republik, ich sitze hier in Hamburg, deshalb haben wir manchmal so einen kleinen zeitlichen Versatz.
Lange Leitung, ja.
Genau, das geht nur für mich. Aber in der Folge 35 sprichst du ja da auch, finde ich super, super verständlich über die organisatorischen Setups, die moderne B2B-Marketing-Modelle haben. Das war mein kurzer Einschub. Entschuldigung.
Genau.
Ich lasse wieder reden.
Und der Punkt, den ich machen wollte, ist einfach, dass das Skillset eines CRM-Managers in B2B in der Regel auch für diese BDRs und SDRs, also Sales-Kollegen, sehr, sehr hilfreich sein kann. Also da gibt es dann irgendwie einige, können irgendwie Crawler bauen, um Leads zu scrapen. Oder man kann Tools wie Leadfeeder benutzen, um halt Logging aufzubauen, den Traffic auf der Website zu de-anonymisieren und dann eben einen Trigger an einen Sales-Kollegen zu setzen. Guck mal, hier war jemand von der und der Company auf unserer Website. Vielleicht willst du die mal angehen. Oder eben die LinkedIn-Aktivitäten, die halt eben die BDRs machen, Teil zu automatisieren. Also da gibt es viele Dinge, die, oder ganz klassisch sogar beim Cold Mailing zu unterstützen. Da muss man dann auf der DSGVO-Seite muss man sich überlegen, ob man das machen möchte. Aber das sind auf jeden Fall Wege, wie ein CRM-Manager sein Skillset eben auch über die 5 Punkte, die wir vorher genannt haben, hinaus noch sinnvoll einbringen kann.
Ja, großartig. Also gerade auch die letztgenannten Instrumente, ich glaube, dass dass die Anwendung noch sehr, sehr ungleich verteilt. Es gibt diejenigen, die schon wirklich, also schon, sagen wir mal, grenzwertig tief crawlen. aber es wurde nicht an mir zu beurteilen, was davon geht und was nicht. Und aber auch das De-Anonymisieren von Leads, also durch Leadfeed hast du gerade genannt, um Visits in Identitäten zu übertragen. So, das sind Dinge, die meisten sind sicherlich auch zulässig, andere sind vielleicht ein bisschen grauzonig, aber die trotzdem einen sehr hohen Wertbeitrag haben. Ne? Und du sagst, also dein Plädoyer, wenn ich richtig verstehe, ist, die technischen Kompetenzen eines CRM-Managers zu nutzen, um sie den Sales-Leuten zur Verfügung zu stellen, richtig?
Ganz genau, ja.
Ja.
Und vielleicht auch für diejenigen, wer das jetzt ein bisschen schnell war und ich auch mit so Tools um mich geworfen habe, ich glaube, die letzte Episode, die wir gemacht haben, da haben wir es so ein bisschen angerissen. Und ist auch mein zweiter Podcast heute. Ich habe tatsächlich mit einem befreundeten Unternehmen heute Morgen schon einen Podcast für unseren Podcast gemacht von Project A, wo wir auch nochmal ins B2B-Marketing reingehen. Also diejenigen, die an dem Thema Interesse haben, kann ich vielleicht auch nochmal empfehlen, einfach nochmal da reinzuhören. Vielleicht bin ich da jetzt ein bisschen zu schnell reingegangen.
Nö, ich fand, das war ein guter Überblick über, also es, das Ziel war ja, und ich finde, das hast du super abgeliefert, vielen Dank, Philipp, diese unterschiedlichen Punkte auf so einer Evolutionsroadmap irgendwie aufzuzeigen, was damit gemeint ist. Ich glaube, das sollte jetzt noch keine Umsetzungsanleitung sein, das kann es nicht. Ich glaube, da müsste man irgendwie 130 Stunden aufnehmen. Aber gerade so die wesentlichen Kapitel, die aufgeschlagen und umgesetzt werden müssen auf so einer Roadmap und auch die, du hast es auch sehr schön, finde ich, die richtige Herangehensweise und die richtige Erwartungshaltung kommuniziert. Also du hast auch gesagt, was man zum Beispiel nicht erreichen kann. Das finde ich genauso wichtig und ich finde, diese Art von Stimme kriegt viel zu wenig Gehör, weil das so mal aus der Praxis die richtige Erwartungshaltung für jeden, der sich da reinfuchsen möchte oder muss, einfach super wertvoll ist, weil, sagen wir mal so, die Sales-Versprechen, die so einem das Blaue vom Himmel irgendwie versprechen oder versprechen möchten, halt immer an Bedingungen geknüpft sind, die nicht immer erreicht werden können. Also deshalb fand ich das schon sehr super. Ich würde, wenn du Lust hast, können wir dann die beiden anderen Podcasts, also die 35 als auch den du gerade erwähnt hast, in den Shownotes als Link einfügen. Können das die geneigten Interessenten dann nochmal direkt nachverfolgen. So, wir haben ja schon zeitlich haben wir schon brutal überzogen, aber ist mir jetzt auch egal. Ich finde das so spannend, wenn du noch 3 Minuten hast, Philipp. Ich würde dich gerne nochmal fragen, also die Standardfrage, wie hast du dein Wissen frisch? Die hast du schon oft beantwortet, aber hast du in letzter Zeit noch neue Wissensquellen oder Methoden oder Dinge entdeckt, die du zu deiner persönlichen Wissensbereicherung irgendwie hier mitteilen kannst?
Ja, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was ich bei den letzten beiden Malen gesagt habe, auf die gleiche Frage. Tendenziell, also vor allem durch Gespräche mit vermeintlich sehr klugen Leuten, wie jetzt hier. Da habe ich auch einfach das Glück, dass ich mit den CMOs von um die 50 Portfolio-Companies bei uns sprechen kann und eben dann auch so ein bisschen meine Aufgabe darin sehe, Learnings, die an einer Stelle gemacht werden, dann auch selbst zu verstehen und eben ins Portfolio weiterzutragen. Also einfach durch sehr viele Direktgespräche. Das beschränkt sich aber nicht nur aufs Portfolio. Also ich suche da auch den sehr aktiven Austausch mit anderen Unternehmen. Ich habe jetzt mit den Kollegen von Flixbus vor kurzem gesprochen im Marketing Intelligence Bereich oder About You. Also diejenigen, wo man so der Meinung ist, dass die auch sehr, sehr smarte Dinge machen, um komplexe Probleme zu lösen. Einfach da aktiv den Austausch zu suchen. Die Erfahrung gemacht, dass das selten abgelehnt wird. Also kann ich nur empfehlen. Mhm. Und dann tatsächlich Podcasts. Also ich bin ja nicht nur hier häufiger selbst zu Gast, sondern höre immer sehr aufmerksam zu. Und da gibt es vielleicht eher so aus der Analytics-Ecke noch zwei, die ich in letzter Zeit immer gerne höre. Allerdings beide auf Englisch. Das eine ist die Digital Analytics Power Hour. Kann man einfach bei Spotify finden. Mhm. Dann gehen so ein bisschen alle Themen innerhalb des Data-Bereichs, Focus BI, gehen die so durch. Sehr, sehr spannend. Und dann gibt es noch einen zweiten, der heißt, auch bei Spotify zu finden, heißt Drill to Detail von Mark Rittman. Das sind so die zwei, die so ein bisschen nerdiger vielleicht, aber die ich auf jeden Fall empfehlen wollen würde.
Ja, super. Vielen Dank. Auch das packen wir in die Shownotes. Mach dir keine Sorgen, nerdig. Wer jetzt praktisch diese super spannende Folge, wie ich finde, fast 60 Minuten lang angehört hat, der lässt sich von gewissen nerdigen Themen nicht abschrecken. Jeder, der bis hier gekommen ist, herzlichen Glückwunsch. Ich weiß aber aus den letzten Folgen, dass deine Retention-Rate, also die Durchhörquote, die Folgen mit dir, das messen wir natürlich auch regelmäßig, dass die mit zu den besten überhaupt gehören. Also deshalb vielen Dank, Philipp.
Das freut mich natürlich sehr.
Ja, klar. So, mich erstmal. Also vielen Dank, dass du hier dein Wissen mit uns geteilt hast. Das hat wieder großen Spaß gemacht. Ich freue mich schon auf das nächste Thema, was ich mit dir durchgehen darf. Und wünsche dir weiterhin viel Erfolg für deine Unternehmung und freue mich schon aufs nächste Mal. Vielen Dank, Philipp.
Gerne und besten Dank. Liebe Grüße nach Hamburg.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.